SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute mit Günther Siegel, dem Sänger und Gründer der Spider-Murphy-Gang. Herzlich willkommen bei Leute. Freue mich, dass Sie da sind.
Hallo, servus.
Unfassbar. 40 Jahre lang gibt es jetzt die Spider-Murphy-Gang schon. Und es gibt eine große Sause dieses Jahr, vermute ich mal, oder?
Ja, 40 Jahre für so ein Rock'n'Roll-Band, das ist schon eine ganz schöne Zeit. Und wir feiern das so unser Jubiläum mit Jubiläumskonzerten in der Olympiahalle, 28. und 29. Oktober, mit vielen Gästen, wie wir es immer gemacht haben bei den Jubiläumskonzerten. Es sind Gäste dabei aus der Neuen Deutschen Welle-Zeit, mit Peter Schilling haben wir dabei, haben wir doch ein paar Nummer 1-Hits dann gesammelt, Geiersturzflug, der Friedel Geratsch und
mit Bruttosozialbrücke
Freiheit, Stefan Zauner. Und dann haben wir das erste Mal eine Frau dabei, freut uns ganz besonders, die Quote stimmt, die Claudia Korek, die auch bayerisch singt und jetzt in den letzten Jahren großen Erfolg gehabt hat. Dann haben wir die Dialektrocker aus Köln, Brinks, dabei. Mit denen haben wir auch immer ganz guten Kontakt und tauschen aus. Haben wir bei denen schon Konzerte gespielt.
Eine schöne Kombination. Das sozusagen Who is Who aus München mit diesem Kölner Einschlag. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und zwei Abende in der Olympiahalle. Ich glaube, da gehen so 15.000 Menschen rein. Das sind ja schon auch... Das ist schon eine Massenveranstaltung.
Ja, wir haben früher immer traditionell im Zirkus Krone gespielt und so, aber da müssen wir immer mehr als 5 Konzerte geben. Und die Gäste kommen ja nicht so lang blockieren oder so. Die haben ja ihre Termine. Dann haben wir gesagt, machen wir die Olympiahalle.
Und dürfte man jetzt auch sagen, sie werden ja auch nicht jünger. Da muss man nicht unbedingt 5 Konzerte spielen oder spielt das Alter, also sie werden 70 demnächst?
Nein, ich bin schon.
Sie sind schon?
Ja, am 8. Februar bin ich
stimmt, das habe ich sogar hier stehen.
70 geworden.
Ja, ja, genau. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Kann man fast noch gratulieren.
Ja, danke.
Also spielt das Alter eine Rolle?
Das tut nicht weh, aber scheiße ist schon.
Ach komm, echt?
Ja, na, wenn man gesund ist, macht die Konzerte genauso. Aber wir haben jetzt oft einmal die Jahre schon 100 Konzerte gemacht im Jahr und mal 3-4 Mal hintereinander und dann haben wir schon gesagt, das werden wir jetzt ein bisschen reduzieren. Also wenn man 2-mal hintereinander spielt und so, also wir spielen ja immer am Wochenende, wir machen jetzt nicht eine Tournee am Stück, das möchte ich sowieso nicht machen, das ist ja zu anstrengend. Und aber wenn ich 2 Konzerte habe, dann mit dem Singen vor allem. Ich habe ja die Tonarten damals immer hochgeschraubt, weil ich immer gegen die Band ansingen musste. Weil die waren laut im Übungsraum und die Gesangsanlage, die hat das nicht verkraftet. Und wenn man dann moderat singt, was weiß ich, in A-Dur, und dann habe ich den Song vorgespielt und dann haben wir es probiert. Dann habe ich gesagt, na, da komme ich nicht durch. Und dann immer wieder auf, nur C oder D oder was weiß ich. Oder. Und das muss ich natürlich heute stark piersen, weil ich immer an der Grenze oben.
Das heißt, Sie haben jetzt keinen Song bisher meinetwegen runterdimmen müssen, wie zum Beispiel Skandal um Rosi? Also von der Tonart her.
Ja, nein, live, wenn wir spielen und elektrisch, da machen wir das alles, die Originaltonarten.
Also elektrisch heißt in origineller Bandbesetzung
laut,
mit E-Gitarren laut und krachend.
Laut und
als Kontrast zum Akustischen.
Und alle machen mit und singen mit. Und wir machen halt so Unplugged-Konzerte mit akustischen Gitarren, teilweise auch in kleinen Theater, da in München spielen wir im Lustspielhaus. Das ist jetzt unser Schwabinger Refugium. Und da habe ich dann die Tonarten schon ein bisschen angepasst, weil da ist leiser. Und da muss man dann nicht so gegen die Band anschreien, sage ich mal. Naja, Rock'n'Roll ist ja kein Kunstgesang. Früher, da ist man ans Mikrofon und dann Skandal.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute,
dies Jahr ist die Bandbiografie rausgekommen und im Grunde konnte die nur einen vernünftigen Titel haben, nämlich Skandal.
Ja, da hat der Verlag eine super Idee gehabt.
Ja, oder?
Aber gut, da werden wir damit identifiziert, wenn man Skandal hört und vielleicht auch nur Rosi und dann nur die Telefonnummer 32168, dann weiß eigentlich jeder, was los ist. Und was soll man da groß jetzt überlegen? So heißt halt Skandal, die autorisierte Biografie der Spider-Murphy-Gang. Wir haben ja jetzt das Buch nicht selber geschrieben, wir haben ja einen Biografen, einen Andreas Meckler, und der hat uns natürlich interviewt, jeder Musiker kommt zu Wort und erzählt seine Geschichte und natürlich, was mit der Band alles war, die Anfänge. Mhm. Und
ja, auch ich glaub, ehemalige Musiker, es gab ja öfter mal auch einen
Musikantenwechsel. Ja, klar, ehemalige, wir haben ja, Umbesetzungen auch gehabt.
Sie alle. Und Gitarrist Barney Murphy sind als einzige von Anfang an dabei. Hört man bei Barney Murphy und Spider Murphy Gang eine zufällige Namensgleichheit? Nein, ne?
Der Barney, der heißt eigentlich Gerhard Kmell. Und wir haben immer Kmellheimer gesagt. Und dann war es der Geröllheimer und Barney Geröllheimer von den Flintstones. Mhm. Und dann haben wir uns aus dem Zählausrock beim Elvis bedient für einen Bandnamen, weil wir haben ja damals nur Englisch gesungen. Spider Murphy Gang hat uns dann gut gefallen und dann haben wir gesagt, ja gut, du bist jetzt der Barney Murphy. Hat er dann sogar in seinen Ausweis eingetragen als Künstlername.
Man vermutet, wenn man sich anschickt, dieses hochunterhaltsame Werk zu lesen, ich glaube, es sind weit über 300 Seiten, wenn ich mich recht entsinne, dann erwartet man Geschichten um Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Man bekommt geliefert Rock'n'Roll-Geschichten, aber kein Sex, also Sex and Drugs, was jetzt Günter Siegel betrifft, allenfalls andeutungsweise, Drugs gar nichts und Sex andeutungsweise. Sind Sie tatsächlich der anständigste vorstellbare Rock'n'Roller?
Irgendwie schon, ja. Gerade irgendwie aus der Art. Also ich habe einmal Zigaretten probiert, als Kind noch damals, mit meinem Späzel, mit dem Toni. Da habe ich dann später einmal einen Song gemacht, 2 Zigaretten auf der Schultoiletten. Und ja, da ist mir so schlecht geworden und dann habe ich auch nie wieder angefangen zu rauchen. Und ja, damals, Ende 60er, 70er Jahre, da war natürlich schon, war ich oft einmal in süßen Wolken eingehüllt. Und ja. aber durch das, dass ich nicht geraucht habe, hab ich einmal vielleicht ein paar so Haschischplatzerl oder ein Kuchenstück gekriegt in die Hippie-Zeiten. Aber sonst, ja, das war auch nicht besonders aufregend, ja. Und ja, Alkohol auch nicht und so. Aber Sex hat mich schon immer interessiert. Also, das war ja in meiner Jugendzeit, war ja das recht spannend noch. Das war ja noch nicht so aufgeklärt und man hat noch nicht Zugang gehabt zu so viel Material. Wenn man da mal einen Otto-Katalog, ja, die Damenwäscheseiten aufgeschlagen hat, das war dann schon ziemlich sensationell und war ja auch immer in meine Songs. Ich meine, zum Beispiel, ja, der Reißverschluss bleibt zu, mein Skandal im Sperrbezirk geht auch um das Thema. Manche haben so gesagt, ja, der singt immer nur über Sex und so. Ich schaue dich an, über die Piepshow damals und ja.
Naja, es gibt viele Künstler, die im weitesten Sinne über die Liebe reden oder singen und eigentlich auch den Sex meinen. Also sind sie wahrscheinlich auch Mainstream-Künstler, kann man sagen.
Rock'n'Roll ist ein Synonym für Schnackseln.
So sieht es mal aus.
Verstehen Sie das in Rheinland-Pfalz?
Ja, ja.
In der Rheinland-Pfalz
Schnackseln. Ja, ja, der Begriff Schnackseln hat sich aus Bayern heraus, ich glaube auch dank Fürstin Gloria von Ton und Taxis, ja, deutschlandweit verbreitet.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute,
bevor Sie mit Ihrer Spider-Murphy-Gang unfassbar erfolgreich wurden, Herr Siegel, sind Sie durch Clubs in und um München herum getingelt. Es waren deutsche Clubs, aber auch amerikanische Soldatenclubs, haben Songs nachgespielt von etablierten Künstlern. Von wem am liebsten?
Ja, hauptsächlich haben wir die ganzen Rock'n'Roll-Sachen gemacht. Also von Elvis Presley, Bill Haley, Little Richard, Jerry Lewis, Chuck Berry natürlich war unser großes Idol. Ich habe ja 1962 schon angefangen Musik machen. Da haben wir natürlich Beatles und Stones gespielt.
Da waren Sie 15.
Ne? Da war ich 15, ja, ja. Ja. Mhm. Und da habe ich dann gerade Handelsschule gemacht und dann später meine Banklehre. Und ja, da habe ich meine Band gehabt.
Apropos Beatles, von denen sagt man ja, die haben durch diese stundenlange Spielerei auf St. Pauli im Grunde genommen erst die Perfektion gewonnen als Liveband. War das bei Ihnen auch so mit der Tingelei durch die Dörfer?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe damals immer in meiner Beatband gespielt und dann habe ich in den 70er Jahren eine Band gehabt, da waren wir in den Ami-Clubs unterwegs. Da haben wir halt gespielt, was die Amis hören wollten. Ja, was halt damals so aktuell war. Also zum Beispiel Sweet Home Alabama haben wir natürlich die GIs gern gehört und I Wanna Go Home. Da sind dann schon mal die Tränen geflossen, weil die haben ja Heimweh gehabt. Und am nächsten Tag sind sie vielleicht nach Vietnam. Also wir haben ja oft schon mal gespielt für die, wo die schon in ihrer Kampfausrüstung praktisch da fertig waren zum Flug nach Vietnam. Das war ja nicht so lustig für die damals. Und dann haben wir 77 Spider-Murphy Gang gegründet mit der Idee, in München in die Musikclubs ein bisschen Fuß zu fassen. Mhm. Wir haben dann so eine Rock'n'Roll-Show einstudiert, die ganzen alten
Rock'n'Roll-Sachen. Von vornherein mit bayerischen Texten?
Nein. Da waren wir nur Englisch. Wir haben 1978 die Chance gehabt, da ist eine Band ausgefallen in einem Club in München, im Memoland in der Siegesstraße. Und da hat er uns engagiert für Faschingswochenende, Sonntag, Montag, Dienstag. Und das war gleich ein großer Erfolg. Und dann haben wir einen festen Tag gekriegt. Und da haben wir dann gespielt, 1,5 Jahre, und dann hat uns der Georg Koster entdeckt, Rundfunkmoderator, der hat eine neue Sendereihe gemacht, Rockhaus, und da hat er uns gehört und hat uns als Hausband engagiert und hat gesagt, ihr müsst bayerisch singen, weil wir sind in Bayern, wir machen eine bayerische Sendung. Und der erste Versuch war dann der Titelsong, der Rockhaus-Song, hat sich noch schwer Jailhouse-Rock angehört, aber war mit bayerisch, und ich habe gespannt, das Bayerische ist natürlich wunderbar und man kann ja seine Geschichten, seine Gefühle viel besser erzählen oder darstellen in der eigenen Sprache. Und dann haben wir jeden Monat die Sendung gehabt und wollten natürlich immer wieder neue Songs vorstellen. Und da ist ziemlich flott gegangen, immer wieder neue Songs habe ich geschrieben. Ich ziehe es nicht aus, meine Rock'n'Roll-Schuhe. Unsere erste Single damals, Rock'n'Roll Rendezvous. Und da haben wir unseren Produzenten kennengelernt, der hat uns zur EMI gebracht, nach Köln. Münchner Plattenfirma wollte uns nicht. Es war dann ein ganz guter Erfolg im süddeutschen Raum so. Und haben wir dann, unser Plattenvertrag wurde verlängert, die Option gezogen, und dann haben wir unsere zweite LP gemacht. Das war dann Dolce Vita. Da war dann auch Schickeria drauf und Skandal im Sperrbezirk. Plattenfirma hat gesagt, Skandal im Sperrbezirk, das ist ja hochdeutsch. Da können wir vielleicht bundesweiten Erfolg landen. Bis jetzt waren wir nur im süddeutschen Raum bekannt. Mhm. Haben wir damals schon 50.000 Platten verkauft gehabt.
Da machen wir hier einen ganz kleinen Schnitt mit Skandal im Sperrbezirk. Ich möchte gleich von Ihnen wissen, wie Ihnen dieser hochdeutsche Spider-Murphy-Gang-Song, der Ihnen wahrscheinlich als Zeitlebens das Auskommen sichert und die Miete zahlt, wie, in welcher Situation Ihnen der genau eingefallen ist.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Und wir haben gerade schon die Richtung genommen, über die Entstehung von Skandal im Sperrbezirk zu sprechen mit Günter Siegel, unserem Leutegast heute von der Spider-Murphy-Gang. Skandal im Sperrbezirk, der Song rund um die Prostituierte Rosi, die deutlich erfolgreicher ist als die Konkurrenz. Rosi mit der allseits bekannten Telefonnummer. Textzeile unter 32 16 8 herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Jetzt waren ja, Herr Siegel, damals in München in den 80er Jahren die Telefonnummern auch nicht fünfstellig, und diese 32 16 8 hat trotzdem für einigen Ärger gesorgt, stimmt's?
Ja, gut, wir haben das überprüft, weil wir wollten ja da keinen Ärger verursachen. In München hat es die fünfstelligen Nummern nicht gegeben. Wir haben ja nicht gewusst, dass es so weltweit, zumindest im deutschsprachigen Raum, so ein Riesenhit wird. Und da hat es natürlich viele Familien oder irgendwelche Personen, Damen im Altenheim getroffen, die Nummer gehabt haben, in mittleren Städten in ganz Deutschland. Also ich habe heute nur meterhoch Zeitungsausschnitte, wo das Thema da betrifft. Und wir haben dann damals Telefonnummernänderungen bezahlt, und wir haben Blumensträuße verschickt. Und müssen wir uns heute noch entschuldigen, weil stell dir vor, irgendeine ältere Dame nachts rufen die Sauburm, sage ich mal, ja. Die Jugendlichen haben sich da einen Spaß daraus gemacht. Ja. Hallo Rosi, was kostet oder was weiß ich, geht nur was? Und die hat ja nicht gewusst, was los ist. Also das war dann schon ein bisschen heftig. Ja.
Ich muss jetzt an den von Ihnen gerade schon mal angedeuteten Peter Schilling denken, der den Major Tom in 10 Minuten auf der Autobahn geschrieben hat, mehr oder weniger. Also ruckzuck, ging das bei Ihnen auch so schnell?
Das geht manchmal mit so Hitsongs so schnell.
Ich meine jetzt Skandal im Sperrbezirk.
Oft muss ich mich wirklich blauen, bis so ein Song fertig ist. Aber mit Skandal im Sperrbezirk. Wir sind damals zum Soundcheck gefahren. In Freising im Lindenkeller haben wir gespielt. Und da ist im Autoradio ein Schlager gelaufen. der ist ungefähr so gegangen. Skandal um Rosi in unserer Stadt. Skandal um Rosi, was und so weiter. Das war von Erik Silvester, ein Schlager, was weiß ich, aus den 60er Jahren vielleicht schon. Und dann haben wir einen Soundcheck gemacht und dann ist was mir das im Kopf so hängen geblieben, Skandal und so. Und ja, wir haben so jammed und so ein bisschen punkig und ist abgegangen und da habe ich gedacht, ah, Skandal. Und habe ich gesagt, Skandal, Skandal. Um Rosi, Rosi, ich hab noch nichts gewusst. So. Und dann auf dem Hornweg ist mir dann das Thema irgendwie hängen geblieben und wieder eingefallen, wie damals der Sperrbezirk eingeführt wurde vor der Olympiade 1972 in München. Die Stadtobern haben gesagt, ja, wir müssen uns der Weltöffentlichkeit sauber präsentieren, da können wir nicht am Bahnhofs, im Bahnhofsviertel so Schmuddelgeschäfte machen, also da, wo die Animierkneipen, Etablissements, Puffs oder wie man es nennen will, alles sie da abgespielt hat und da haben die einen Speyerbezirk und die Damen mussten dann ja raus an den Stadtrand und Skandal um Rosi wollte ich es natürlich nennen, da habe ich gesagt Skandal im Speyerbezirk, weil Skandal um Rosi hat es schon gegeben und hat natürlich dann der Song mit dem Schlager aus den 60er nichts mehr zu tun gehabt. Und ja, und dann bin ich eigentlich daheim schon. Am selben Abend noch, wenn wir wieder daheim waren, habe ich mich hingesetzt, habe den Text geschrieben, ein bisschen auf der Gitarre Akkorde zusammengesucht. Und ich glaube schon am Montag drauf haben wir wieder geprobt und da habe ich den Song vorgestellt. Der Michael Busse damals, unser Pianist, der hat zufällig einen Synthesizer dabei gehabt, den wollte er ausprobieren. Ja. An so einen Umhänge-Synthesizer, einen Moog. Und dadurch hat er das Riff
charakteristische da gespielt, Intro.
Das typische, und, ja, wo man gleich kennt, ja, ja, wenn es losgeht. Dann war eigentlich der Song so mehr oder weniger. Ich habe dann noch ein bisschen gefeilt am Text, aber der Song war dann schon fertig. Also,
ganz einfache Geschichte eines großen Songs.
Ja.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Als Skandal im Sperrbezirk groß wurde und ihre Band in den Olymp schoss, wenn man das so sagen kann, also als sie dann mit einem Mal Popstars wurden, war es ja dieselbe Zeit, als die Neudeutsche Welle für Furore sorgte. Gib Gas, ich will Spaß. Hubert K. zum Beispiel, Fräulein Menke, Hohe Berge und wie diese Songs alle heißen. Natürlich ist das, was die Spider-Murphy-Gang macht, keine neudeutsche Welle. Aber wäre der Erfolg beispielsweise von Skandal im Sperrbezirk möglich gewesen, ohne diese neudeutsche Welle Zeit gleichzeitig?
Ja, wahrscheinlich schon. Wäre wahrscheinlich schon ein Hit geworden, weil der hat sich ja ganz hintenrum entwickelt. Der wurde ja nicht im Radio gespielt. Wir waren ja im BR oder auf dem Index. Wir haben kein Fernsehen gekriegt. Also der ist...
Weil der Text zu Rotlicht-affin
mit den Nutten und so und das Thema überhaupt...
Echt, in den 80er Jahren noch war, hat man sich da so gezielt.
Ja, das war anstößiger. Ja. Und,
vielleicht das Beste, was einem passieren kann, wenn ein Song auf dem Index steht. Ja, der ist recht bekannt.
Kann man schon sagen. Ja, und Neue Deutsche Welle, dass wir dann reingefallen sind, das war ein Glück für uns. Klar, so ein Riesenhit wäre es vielleicht wirklich nicht geworden. Wir haben in der Dortmunder Westfalenhalle gespielt, da waren international Künstler, Pop-Rock im Konzert, das war noch lange nicht ausverkauft und wir hätten da fünfmal spielen können mit der Neuen Deutschen Welle, das war so ein Hype damals und ja, wir waren ja keine Neue Deutsche Welle-Band, aber es haben mit da reingefallen und da haben wir uns auch gar nicht gewehrt und so. Und Skandal im Sperrbezirk, da war ich schon dann auch so ein bisschen beeinflusst, zum Beispiel von Nina Hagen. Die hat ja so einen exaltierten Gesang dann gemacht und immer ein bisschen punkig und so. Und da habe ich gedacht, naja, gut, das kann ich auch. Und dann bin ich noch Skandal und in Falsett und so. Und,
Sagen Sie, und nochmal zum Text, Sie haben ja jetzt gerade schon angesprochen, dass es ja durchaus ein sozialkritischer Text war bei Skandal im Sperrbezirk, also rund um diese Doppelmoral, dass man da die Stadt sauber halten will vom Schmuddel-Image und so weiter und so fort. Das haben Sie auch gerade schon mal angedeutet in anderen Texten, da ist Ihnen schon mal vorgeworfen worden, schreibt er nur Songs, die in erster Linie um Sex gehen. Was ist für Sie insgesamt so bei der Texterei anderer Songs der Spider-Murphy-Gang so die Triebfeder? Wo nehmen Sie da die Ideen her?
Ja, erst einmal muss ich die Antenne aufstellen, weil es gilt immer darum, ich will einen Song machen. Wir haben eine Sendung gehabt und wir wollten wieder neue Songs machen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das. Ich habe gespannt, das Bayerische geht ganz gut. Es ist oft schon mal so, was mir so auffällt, wie so Doppelmoral. Das war ja damals mit der Piepshow auch so, da wurde da dann auch verboten. Das ist auch so Sexthema. Da haben wir oft schon Demonstrationen gehabt, Spider-Murphy gegen Fies und frauenfeindlich mit Transparenten und so.
Also müssen wir den Jüngeren vielleicht erklären, die das gar nicht mehr wissen, eine Piepshow, also wo sich leicht bekleidete oder gar nicht bekleidete Damen da
ja,
zum Rondell
da
bewegt so haben.
Damals am Marktstück reinschmeißen.
Und dann ging der Vorhang auf.
Ging der Vorhang auf oder so Guckerl und dann haben sich irgendwie nackte Damen da geregelt und ja, die Herren haben vielleicht da irgendwelche Sachen verrichtet.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
In der Bandbiografie Skandal steht einiges zu lesen, auch über die Schattenseite des Erfolgs, über ihren früheren Schlagzeuger Franz Trojan, der völlig abgeglitten ist, inzwischen in einem Obdachlosenheim lebt. Haben Sie noch Kontakt?
Ja, nicht mehr viel. Man telefoniert mal oder er war auch in München. Er hat ja viel Presse gehabt. Damals, das ist natürlich eine Story, ne, vom Millionär, was weiß ich, ins Obdachlosenheim oder so. Und ja.
Ich frage deshalb, weil es ja durchaus auch interessant ist, dass also vier junge Männer, die Spider-Murphy-Gang, Anfang der 80er Jahre plötzlich in Geld schwimmen. Sie sind offenbar ein ganz nüchterner Mensch, der da prima mit umgehen kann. Und konnten nicht alle in der Band, vermute ich mal, ne, wenn man
ja,
das so abliest.
Das ist eine gefährliche Sache. Erst einmal für eine Band ist Erfolg oft kritisch. Manche Creedence Clearwater Revival zum Beispiel, die haben 13 Jahre miteinander gespielt und dann haben sie Erfolg gehabt und nach zwei Jahren haben sie sich dann getrennt. Viele Musiker oder Künstler überhaupt, die wollen ja mit Geld so, oh, da haben sie ja Scheu davor.
Die wollen es nur ausgeben.
Ausgeben, na klar. Und dann ist natürlich die Versuchung da, man kann sich alles leisten. Aber was die Leute nicht bedenken, wenn man eine Million verdient, damals war der Steuersatz, glaube ich, nur 56%. Da weiß man ja, da muss man gute Hälfte ans Finanzamt abgeben. Aber das Finanzamt kommt dann erst, es ist erst fällig, nach einem Jahr oder so. Mhm. Und wenn dann die Million weg ist und man soll 500.000 zahlen,
ja.
Also da kann man schon eine Betrüger kriegen. Und ja, gut.
Das heißt, man könnte durchaus behaupten, dass sie jetzt als Spider-Murphy-Gang immer noch unterwegs sind, aber halt, sagen wir mal, vor 2.000, 3.000 Leuten, zum Beispiel auch auf Bierzelten oder in Bierzelten und halt nicht mehr in der Olympiahalle regelmäßig oder in der Westfalenhalle in Dortmund vor 20.000, 25.000 Leuten, ist im Grunde genommen für sie als Musiker ein Segen.
Dass man immer so groß sind?
Ja.
Ein Segen,
ja.
Weil man immer so viel verdient.
Ja.
Dass man immer so.
Nein, und dass sie sich auch auf die Musik eher konzentrieren können.
Ja, gut. Damals war es ja so, wir sind ja von. In Schwabing haben wir gespielt vor 150 Leuten, die Kneipen überfüllt. Und plötzlich waren wir in der Westhallenhalle in Dortmund, 15.000 Leute, Olympiahalle, Hallenstadion Zürich und was weiß ich, ICC in Hamburg oder Berlin, Philipshalle in Düsseldorf. Und plötzlich waren wir jede Woche in der Bravo. Und wir haben Fototermine gehabt, Fernsehen. Und Musik war plötzlich im Hintergrund. Wir waren nur noch Popstars, weniger Musiker.
Hm.
Ja, und leidet.
Also stimmt meine These.
Ja, klar, leidet natürlich die, ja gut, leidet natürlich die Qualität dann drunter. Ich habe, wir haben jedes Jahr Tournee, also Platten gemacht und mit der Band hat man die Songs nicht mehr gar nicht keine Zeit gehabt zum Proben, weil wir immer unterwegs waren. Und dann war eine schwierige Zeit für uns. Wenn man 1 Million Platten verkauft und dann das nächste Jahr noch 500.000 und dann vielleicht 250.000, kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen und so, was das für Zahlen waren. Aber dann kommt Plattenfirma, ja, was ist los, Herr Siegel? Und Management und auf einmal hängt ein riesen Tross dran. Ne? Und ja, dann haben wir gesagt, ja, wir sind dann wieder eine bayerische Rock'n'Roll-Band. Unser Glück war, dass wir immer live gespielt haben. Mhm. Und ob vor 150 Leute oder 3.000 oder 20.000, 70.000 am Nürburgring damals. Ja, und aber für mich ist eigentlich nichts anderes da zur Debatte gestanden. Ich wollte weiter Musik machen und wenn es in Clubs ist oder so, war eine schwierige Zeit. In Anfang der 90er, da ist das dann aufgekommen. Da haben wir plötzlich in den Bierzelten Angebote gekriegt. Und da haben wir natürlich auch Kommentare gekriegt. Ne? In der Presse ist dann gestanden, ja, Spider-Murphy-Gang tingelt jetzt durch die Bierzelte, Absturz, Asche. Ja, wir haben weitergespielt und wir haben immer unser Publikum gehabt. Und ja, haben wir damals schon die Band am Laufen gehalten.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Die Geschichte von Rosi aus Skandal im Sperrbezirk, dieser Ausnahmeprostituierten in München, ist fortgeschrieben worden von einer Hip-Hop-Band namens Blumentopf, die auch sie dafür gewonnen hat, dran mitzuwirken. Rosi heißt das Werk. Wir hören mal kurz rein.
Doch mittendrin im Kippenqualm auch jede Nacht am selben Platz bis früh um 8 ein prominenter Gast. Sie sorgt für Thekenklatsch, du kennst sie auf jeden Fall. Sie waren Münchner Sorgenkinder, unsere Femme fatale. Yeah. Unsere Femme fatale.
Sie war Sünde pur, sie war Rock'n'Roll, sie war die Königin der Nacht. Rosi, was hat die Zeit aus dir gemacht?
Ja, wunderbar. Haben Sie nicht getextet, oder? Haben Sie da ein bisschen mitgeschrieben, die Geschichte weiter gedichtet? Oder ist es ja, haben Sie nur gesungen?
Na, die Blumentopf, die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, sie haben da einen Text gemacht über die Rosi praktisch, also wie es ihr geht, 30 oder 35 Jahre später. Und ja, das fand ich ganz interessant. Der Text war gut und so. Und, das Thema Prostitution und so, das ist ja jetzt nicht so lustig. Ne? Die Damen werden älter, was machen die dann und so. Und ich habe dann ein Refrain geschrieben und den auch gesungen. Und,
hat sie auch da sozusagen der sozialkritische Kreis, wenn man so will, geschlossen. Apropos ja. Sozialkritisch, Sie haben vor einigen Jahren mal ein Solo-Lied rausgebracht. Amas muss an Mars sein. Ich kann kein Bayerisch.
Das, sehen Sie mir das nach? Ist gut. Amas muss an Mars sein, ja klar.
Das haben Sie sogar in Japanisch gesungen. Das ist ja ein gesellschaftskritisches Lied gegen Wirte auf dem Oktoberfest, die ihre Kunden um die richtige Maßgröße, also den Inhalt im Maßkrug, behumsen, auf Deutsch gesagt.
Ja, das war immer wieder Thema und damals auch. Und dann habe ich gedacht, da mache ich mal einen Song. Und das war jetzt alles nicht so ernst gemeint. Und dann habe ich gedacht, weil viele Japaner auf die Wiesn kommen, dann mache ich eine japanische Version. Ich weiß nicht, ob sie jemals ein Japaner gehört hat.
Und das wissen sie gar nicht. Ich hätte gedacht, die Japaner sind da verrückt geworden bei sowas.
Das, nee? Na, wissen keine sie gar Ahnung. Nicht so genau. Kodai no Matsuri Duki. Idobi Doba Minga. Nippon Chinchara, Preisen Chinchara. Und dann Kore Wanama, Wanama Biru des.
Also Biru habe ich verstanden.
Ja, genau. Okay.
Vor ein paar Jahren haben Sie eine Soloplatte gemacht namens Habe die Ehre. Und darauf ist ein Song, der heißt Paparazzi. Aber nicht Fotografen sind gemeint, sondern Papa Ratzinger, der damalige Papst.
Ja, genau, ist der Papa Ratzinger.
Benedikt XVI.
Der bayerische Papst.
Josef Ratzinger. Es ist ein ganz harmlos. Wir werden den Song gleich hören. Es ist ja ein schöner, leichter Sommersong im Grunde genommen, kann man fast sagen, wo sie sich ein bisschen fragen, was macht der Papst so im Vatikan? Frage könnte man sich heute auch noch stellen. Als Ex-Papst lebt er immer noch da. Sind Sie da irgendwie, sagen wir mal, geistlich nah dran am Thema katholische Kirche?
Ja, der hat mich beschäftigt, bin ja schon vor vielen Jahren ausgetreten und war nie so recht begeistert. Bin ja katholische Knabenschule Landsberg am Lech in die Schule gegangen und so. Und das hat mich nie, das war immer irgendwie ein bisschen duster und so, war keine Freude dabei. Und mich hat interessiert, was so ein Amt wie der Menschen dann verändert. Und der Herr Ratzinger, der war ja da, hat ja die katholische Kongregation, also der Hüter, der
Glaubenslehre.
Glaubenslehre, genau, war ja er, war irgendwie immer so verbiestert, als mal vorkommen und so. Und dann ist er zum Papst gewählt worden und dann war er auf dem Balkon und er war so glücklich und sanft und so. Und wie er dann einmal gesprochen hat, so leise und so. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt ist der Papst, der jetzt aus Markl, aus Oberbayern, ist er da drunten jetzt, was macht er da? Das ist ja auch ein Mensch oder so. Macht er mal ein Weißwurstfrühstück? Das war so meine Intention und da habe ich dann den Song drüber gemacht.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie waren mit der Band auch mal in der DDR auf Tour. Haben da Riesenerfolge gehabt, haben da genauso die Jugendlichen zum Kreischen gebracht, wie das im damaligen Westen der Fall war. Die Aftershow-Partys, wenn man die mal betrachtet, waren da die DDR-Mädchen Ihnen mehr auf den Fersen als die Westmädchen?
Ja, weiß ich nicht mehr so genau. Ja, ich glaube schon, dass das war nicht anders. Also das war eigentlich irre. Man hätte ja damals, war 83, hätte man ja leichter eine Tournee machen können in Japan oder was weiß ich. Wir in der DDR, war ja schwierig. Der Udo wollte immer drüben singen, hat es dann mal geschafft.
Ne? Sonderzone Pankow.
Ja, mit seinen, und dann im Palast der Republik. Also, wir haben alles gesungen. Wir haben damals auch gesungen, Ich wander aus, war damals ein aktueller Song auf der Tutti Frutti LP von uns, und wir haben also alles gespielt und Skandale, und wir sind uns vorgekommen wie die Beatles. Wir haben da erste Station, ich weiß nicht, in Plauen oder Glauchau, da in Thüringen, dort Sachsen, und da sind wir hingekommen, war ein kleines Theater, haben wir gespielt mit 500 Leuten, und da waren, über 1000 waren da vor der Halle, die wollten uns nochmal sehen, und das war natürlich gerade unsere Hochzeit, also 82 waren wir ja Nummer 1, und in Karl-Marx-Stadt, also heute wieder Chemnitz, haben wir gespielt in der Stadthalle mit 2000 Leuten, und da war Kartennachfragen, was weiß ich, 35.000 haben es gesagt.
Ja, Sie haben eine Menge Party gemacht und erlebt und genossen. Haben Sie trotzdem auch während der Tour mitbekommen, dass in dem Staat es, salopp formuliert, jetzt nicht so erfreulich zugeht?
Ja, ich war ja überrascht, wie wir da drüben waren. Ist mir das vorgekommen wie in den 50er Jahren, wo bei uns noch alles zerbombt war und so. Manche Städte, die waren wirklich am Verfall. Da waren nur Ruinen mitten in der Stadt. Und wir waren auch immer unter Beobachtung, und wir haben Fototeams dabei gehabt, ZDF hat eine Dokumentation dreht immer, und auch plötzlich steht so ein Fopo da mit einer Maschinenpistole und so, nix Foto und so, und wir haben ja immer Begleitung dabei gehabt, und der ist dann da rein und war Stasi-Zentrale, wollten wir da Fotos machen, dann ist einer gekommen und ein Offizieller, und der hat das dann beschwichtigt, und der Fopo, der ist dann so, wie wir wieder eingestiegen waren, und dann ist er nur ans Auto hergekommen und hat gesagt, könnte ich bitte ein Autogramm haben?
Okay. Chuck Berry, eins ihrer musikalischen Vorbilder, ist kürzlich gestorben mit 90 Jahren, hat kurz vor seinem Tod, soweit ich weiß, noch Musik gemacht. Sie sind jetzt gerade 70 geworden, und nehmen wir mal an, Sie werden 90 oder älter. Können Sie sich vorstellen, mit 90 auch noch mit der Spider-Murphy-Gang auf der Bühne zu stehen?
Ja, wenn ich gesund bin und so, und dann könnte ich mir das schon vorstellen. Mein Vater ist ja letztes Jahr gestorben. Der ist kurz nach seinem 96. Geburtstag.
Und die Gene für langes Leben.
Auf jeden Fall. Man muss halt gesund bleiben, und dann kann man das schon noch machen. Ja, Musik ist mein Leben, und meine Vorbilder, die Stones sind immer unterwegs.
Und man wird ja nicht alt, wenn man Musik macht. Von daher ist es im Grunde genommen das Rezept dagegen.
Genau.
Günter Siegel von der Spider-Murphy-Gang war Leutegast in SWR1 Rheinland-Pfalz. Zum Schluss, wie immer, Griff in den Geschenkerucksack habe ich schon hinter mir.
Ui.
Und raus kommt das hier. So, das ist etwas, weil Sie ja Nichtraucher und Nichttrinker sind und gerne alt werden wollen. Etwas zur Schonung Ihrer Gesundheit. Das ist eine Espresso-Tasse. Und zwar mit den Noten von Skandal im Sperrbezirk draufgedruckt.
Na, das gibt's doch nicht. Obwohl ich so.
Nee, stimmt gar nicht, war Spaß. Ich hatte jetzt gedacht, Sie können keine Noten lesen, haben ja autodidaktisch das Gitarre- und Bassspielen gelernt und merken das gar nicht, aber Sie würden das, glaube ich, doch merken. Also steht Oboe und Basso Continuo drauf. Passt ja zumindest, dass Sie auch Bass spielen.
Ja, vielen Dank, auf jeden Fall.
Geschehen.
Freuen wir gut. Und, ja.
Und ich freue mich, dass Sie Leutegast waren. Wünsche Ihnen alles Gute. Günter Siegel, danke.
Dankeschön, servus.
Ja, und schon mal der Hinweis auf nächsten Sonntag. Da kommt SWR1 Leute dann live aus dem Wormser Theater. Nibelungendarsteller Hajo von Stetten wird Gast sein bei Katja Heinen. Der Mann gilt ja als Frauenliebhaber. Männer dürfen natürlich auch kommen am Sonntag nächste Woche. Hajo von Stetten hat viel Filmerfahrung damit, Frauen zu küssen in Filmen. Ich würde mich sehr wundern, wenn Katja dann nicht auch nach den Hintergründen fragt. Und natürlich geht es auch um die Faszination Nibelungenfestspiele in dieser gigantischen Kulisse vor dem Wormser Dom für ihn. Ja, und Sie können sich das live anschauen im Wormser Theater nächsten Sonntag, 10 bis 12 Uhr, Eintritt frei.